also entweder vor dem Klassenraum oder in der Klasse darf mir dieser Schüler das sagen. Auch wenn er sich vielleicht einschleimen will, ne? Gucken, ob das Auswirkungen auf seine Note hat. Zumindest schafft es sowas wie eine Verbindung zwischen uns. Und im Sport ist es ja so, dass bestimmte Verbindungen besonders wichtig sind. Da ist zum einen die Verbindung unter den Spielern als Team, aber manchmal ist es noch viel entscheidender, auf die Verbindung zu schauen, die zwischen Spielern und Trainern herrscht. Zwischen Spieler und Trainer. Wenn ich mich an meine Jugend erinnere, und das tue ich noch, ja, danke, dann denke ich zurück an unheimlich erfolgreiche Zeiten, die wir hatten als Team in Nordrhein-Westfalen damals, steil oben dabei gewesen, mit guten Trainern, die wir hatten, mit einem guten Trainer, den wir hatten, der uns über eine lange Strecke begleitet hat und der dann seinen Abschied angekündigt hat. Und wir wussten, es würde jetzt einen Cut bei uns bedeuten. Wir müssen uns auf jemand anderen einstellen, zu dem wir eine neue Verbindung eingehen müssen. Und dann kam er, Hans Mock. Ein Mann, wie der Name es vermuten lässt. Und zwar nicht so, wie wir uns einen Basketballtrainer vorgestellt hatten, sondern eher dreimal. Weil Hans Mock einfach schwer übergewichtig war und wir uns unter diesem Trainer einfach nichts vorstellen konnten. Zugegeben, wir waren anstrengend. Ein erfolgsverwöhntes Team bis dahin, mit Spielern, die Starallüren hatten, und ein Trainer, der reinkommt und beansprucht, jetzt die Führung dieses Teams, die Leitung dieses Teams zu übernehmen. Und wenn Hans Mock Basketball vormachte, erntete er viele Lacher und hämische Blicke. Hans Mock hielt es bei uns nicht lange aus. Er und sein Sohn, den er mitgebracht hatte in unser Team, was auch nicht ganz so glücklich war, zogen bald wieder von dann. Ganz schön brutal, fand ich. Also was, wenn der da kommt, nicht der ist, den du erwartet hast? Was, wenn das, was du erwartet hast, nicht das ist, was du auch wirklich kriegst, sei es der Schlafanzug unterm Christbaum oder die Frau, die dir gegenüber sitzt, nachdem ihr euch zum ersten Date verabredet habt und euch vorher nicht gesehen habt, sei es eine neue Bundesregierung, die ihren Weg finden muss, wo wir nicht das kriegen, was wir wirklich erwartet und erhofft haben. Wie reagieren wir als Menschen? Wie reagierst du darauf? Die menschliche Reaktion auf sowas ist ganz schnell Ablehnung oder vielleicht ein bisschen diplomatischer Zurückhaltung. Aber wir fragen weiter, denn wir sind ja im Advent. Was, wenn Gott nicht der ist, den du erwartet hast? Was ist, wenn Gott nicht der ist, den diese Welt erwartet hat? Wie reagiert diese Welt? Wie reagierst du? Advent bedeutet, Brigitte hat es gesagt, ne? Ankunft. Wir warten auf die Ankunft Gottes. Wir erwarten sie. Also, was ist, wenn der da kommen soll, ganz anders ist, als man es erwartet oder als man es will? Jesus ist weit davon entfernt, ein Basketballtrainer zu sein. Schade eigentlich, ich hätte ihn gern gehabt. Aber er kommt doch in so etwas wie sein Team, in seine Welt. Er kommt zu seinen Menschen. Er kommt in sein Eigentum. Das lesen wir im Prolog des Johannesevangeliums, ne? Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk, das wollte nichts von ihm wissen. Wir nehmen Menschen auf, die wir erwarten. Und diese Welt hat Jesus ja erwartet. Sie war zumindest immer wieder darauf vorbereitet, dass da jemand kommt, dass da ein Messias kommt, und dann kommt Jesus. Und was passiert? Sie nehmen ihn nicht auf. Und ich frage uns heute Morgen, ich frage dich heute Morgen, wo geht dir das bei Jesus so? Dass wir schwer damit umgehen können, dass du schwer damit umgehen kannst, wer er eigentlich ist. Vielleicht gibt's da so die großen Kategorien, die christologischen Kategorien, wo du sagst, okay, ich bin mehr so der Typ, der sagt, ich kann mit Jesus als Mensch brutal viel anfangen oder eben auch nicht. Oder ich sage, ich kann mit der Gottheit Jesu Christi total viel anfangen oder eben auch nicht. Wo geht dir das bei Jesus so, dass du schwer damit umgehen kannst, wer er eigentlich ist, wie er ist, was er sagt? Ich glaube, wenn ich mich dieser Frage immer wieder stelle, als Mensch, dann hält mich die geistlich fit. Dann hält mich die am Leben. Weil ich immer wieder mich neu ausrichte nach dem Wesen Gottes. Und danach frage, Jesus, wo bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Und wie bist du eigentlich? Und ich gehe davon aus, ich vermute, dass viele von uns das erfahren haben. Ich suche nach Gott. Und er lässt sich irgendwie nicht finden. Ich suche nach Gott und er lässt sich von mir nicht finden, beziehungsweise ich finde ihn nicht. Und warum finde ich ihn nicht? Ich glaube, die Frage ist ganz einfach zu beantworten, sie ist aber auch ein bisschen provokativ. Jesus ist nicht hier. Jesus ist nicht hier. Das bedeutet, du musst woanders suchen. Such doch nicht hier. Such woanders. Und dann ist das ja so ein Wechselspiel von Jesus suchen. Dann ist das ein Wechselspiel zwischen suchen und gefunden werden. Denn in dem Moment, wo ich merke, ich habe Jesus gefunden, merke ich, dass ich gefunden worden bin von Jesus. Also ein Wechselspiel von Initiative, ich suche Jesus Christus, und von Erfüllung oder einer Gegenwart, die schon immer wieder da ist. Also, warum finde ich Jesus nicht? Weil er woanders unterwegs ist. Denn was ist, wenn die, die ihn aufnehmen sollten, das nicht tun? Was ist, wenn diejenigen, die ihn aufnehmen sollten, es nicht tun? Da sehe ich in der Bibel klare Anzeichen dafür, wie Jesus auch ist. Und zwar sehr unbequem. Dann ist er woanders. Dann ist er nicht hier zu finden, für mich. Hier nicht zu finden. Er geht woanders hin. Er geht zu den anderen. Er lädt alle Vollpfosten ein. Er geht dahin. Er wird Gastgeber. Aber für die, die es wirklich nötig haben. Jesus gibt ihnen eine Heimat. Und ich merke in dem Zusammenhang, in dem Zuge, ich war und ich bin eigentlich auch einer dieser Vollpfosten. Dass ich ihm keine Chance gegeben habe, und neidisch manchmal auf die schaue, die an seiner Lebensfülle und an seiner Gegenwart teilhaben. Und ich erlebe mich als Zaungast und schaue auf die anderen und bemerke oder denke, ah, die erleben Jesus. Da ist Jesus. Warum ist Jesus nicht bei mir? Ich bleib hier. Ja. Andere nehmen Jesus auf, weil sie bereit sind zur Begegnung mit ihm. Und ich habe ihn nicht aufgenommen, weil er woanders ist. Weil er anders ist, als ich erwartet habe. Und vielleicht enttäuscht bin von dem, wer er eigentlich ist oder wer er auch nicht ist oder auch noch ist. Er kommt anders zu mir und ich erkenne ihn nicht. Und ich habe mich gefragt, was steht mir im Weg zur Begegnung mit Jesus? Und ich komme auf so Aussagen wie, und vielleicht reißt du dich da mit Aussagen von dir ein, weil ich Pastor bin, muss Jesus mich doch aufnehmen, muss Jesus Begegnung mit dir haben, ist doch ganz klar. Ich habe die Position. Ich habe doch den direkten Draht, die anderen doch nicht. Weil ich das Richtige glaube, weil ich rechtgläubig bin. Ja, deswegen muss ich doch eine Begegnung haben. Deswegen ist Jesus doch mit mir okay. Weil ich gut glaube, weil ich alles richtig mache. Und wir können da ganz viel anschließen, weswegen wir uns einreden könnten, dass wir die Besonderen sind und dass Jesus mir doch durch das, wer ich bin, begegnen muss. Und so geht der Prolog ja weiter. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und uns? Das sind alle, ausnahmslos. Er ist ganz bei den Menschen, er ist ganz bei den Seinen. Er hält das aus und hält es wiederum nicht aus als seinen Lebensweg. Und das muss uns alarmieren. Das muss uns total verwirren, dass das so ist. Und das ist Advent. Das ist das, was wir feiern, wenn wir in diese Adventszeit gehen. Denn was bedeutet Advent? Was bedeutet, dass Gott in Jesus kommt? Was bedeutet es, dass Gott als Baby kommt? Es bedeutet, dass Gott bedürftig ist. Gott wird Mensch. Gott kommt als Bedürftiger. Gott kommt als Geschöpf, als Geschaffener, als lebendiges Wesen, als lebendige Kehle, wie das Alte Testament es bei der Erschaffung des Menschen ja ausdrückt. Bedürfnis, bedürftig. Das verwirrt mich. Dass Gott mir sagt, Gott braucht meine Aufnahme, weil er bedürftig ist und von mir etwas erwartet, von den Menschen, zu denen er kommt, obwohl er meine Aufnahme eigentlich überhaupt nicht brauchen sollte. Überhaupt nicht braucht. Gott braucht deine Aufnahme, obwohl er sie überhaupt nicht braucht. Götter und Könige stellte man sich anders vor. Ein Gott, ein König, ein Diktator, ein Herrscher beansprucht Macht, oder? Und das sehen wir in diesen Tagen. Und wenn jemand Macht beansprucht, dann wird's erstmal gefährlich. Derjenige, der auf die Frage, ob er der König der Juden sei, mit Ja antwortet, wird gekreuzigt. Durch sein Königtum, durch den Anspruch, beansprucht er Macht. Und die Reaktion des Menschen? Er wird gekreuzigt. Er wird nicht ernst genommen, er wird abgesägt und gekreuzigt. Und es ist damals wie heute. Wenn Jesus Macht in deinem Leben beansprucht, dann wird's gefährlich. Zumindest risikoreich, dass ein Gott, der Mensch wird, der selbst so sehr bedürftig ist, Macht beansprucht, muss uns irritieren. Warum? Weil wir ein komplett anderes Denken über Macht haben, als Jesus es schlussendlich als Sohn Gottes auf dieser Welt gelebt hat. Wir sehen das in der Interpretation des Lebens von Jesus im Philipperhymnus, im Philipperbrief. Ne? Er, der in allem Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Und wir haben gelernt, das abzunicken. Aber es muss uns irritieren, weil es uns vor die Frage stellt oder mich vor die Frage stellt, ey, was hat Gott hier eigentlich verloren? Was macht er hier? Der braucht es eigentlich gar nicht. Aber er, der in allem Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Was hat Gott hier eigentlich zu suchen? Und da schließt sich so ein Kreis, wenn wir diese Frage beantworten, weil wir feststellen, dass Gott ein Bedürfnis hat. Er scheint ein Bedürfnis zu haben. Und Gott, Götter und Könige mit Bedürfnissen? Ja, aber welche Bedürfnisse mögen das sein? Macht, Geld, Einfluss, Expansion? Was sind die Bedürfnisse unseres Gottes? Macht ja, aber nicht zu seinem eigenen Vorteil. Geld ja, aber um es denen zugutekommen zu lassen, die es wirklich nötig haben. Einfluss ja, aber damit die Schuld, meine Schuld, keine schadhafte Konsequenz mehr für das Leben, für mein Leben und das Leben der gesamten Menschheit hat. Gott lebt unter uns. Gott kommt in aller Klarheit. Die Menschen nehmen Jesus nicht auf, weil er anders ist, als sie ihn sich vorgestellt haben. Er ist ein Gott, er ist ein König unter den Menschen. Er ist hier und zugleich ist er auch woanders. Und wir dürfen Jesus erkennen und sagen, du bist hier, unter den Menschen. Da fühlst du dich wohl. Oder besser gesagt, da Jesus, da ergibt dein Leben Sinn. Da ergibt dein Leben Sinn. Ergibt es Sinn für unser Leben, unter Menschen zu sein? Als Gemeinde sind wir ganz schnell dabei, Ja zu sagen. Ne? Und das ist auch gut so. Es macht Sinn für Jesus, unter Menschen zu sein. Es macht Sinn für uns und für dich, unter Menschen zu sein. Das Gute daran, es macht für alle Menschen Sinn. Da verbindet uns was. In einer Zeit, in der die Einsamkeit zunimmt, selbst wenn der Raum gefüllt ist. Die Adventszeit ist eine Zeit der Gemeinsamkeit und zugleich auch der gefühlt größeren Einsamkeit, weil man sich manchmal so abgehängt fühlt, wenn man eben nicht in Gemeinschaft ist. Jesus lebte und lebt unter uns und möchte uns begegnen. Und davon leben wir. Und das ist unser Bedürfnis. Da ist Jesus. Wo wir sind, da ist Jesus. Wo du bist, da ist Jesus. Und ich frage euch jetzt ganz konkret, wo wird das sein in diesem Advent? Wo war es vielleicht schon so, dass ihr unter Menschen wart oder noch unter Menschen sein werdet? Haut mal einen raus. Wo wird das sein?
Arbeit.
Auf dem Weihnachtsmarkt. In der Schule. In der Familie. In der Chorprobe. Wenn dir einer die Vor... Dann wirst du unter Menschen sein. Weil du rausgehst aus dem Auto und dich dann... Okay, alles klar. Nee, ich möchte das Szenario nicht durchspielen. Also. Bei Cordula beim Abendessen. Mhm. Jesus aufnehmen bedeutet, unter Menschen zu sein. Und wir dürfen eintauchen in diesen Advent. Und vielleicht bedeutet eintauchen auch bei denen zu sein, die einsam sind und denen du durch deine Begegnung zeigst, Jesus ist hier. Jesus ist hier. Und wir dürfen Jesus aufnehmen in diesem Advent und das Feiern. Das ist ja eine Zeit des Feierns und sagen, schön, dass du da bist, Jesus. Das mache ich im Übrigen gerade jedes Mal mit den Kids in der Nachmittagsbetreuung in der Schule, dass wir beginnen, Jesus zu sagen, schön, dass du da bist, Jesus. Und damit nehmen wir ihn auf. Und was ist, wenn Jesus in sein Team kommt und dieses Team ihn aufnimmt? Stellt euch das mal vor. Dann geschieht Verbindung. Dann wird dieses Team durch Jesus so etwas wie eine unaufhaltsame Kraft. Weil Leben nicht verhindert, sondern freigesetzt wird und ermöglicht wird. Weil sich dieses Team identifiziert mit den Menschen um sie herum, weil es die Menschen über das hinausweist, was schon da ist und Raum gibt für die Größe Gottes. Jesus braucht dich, auch wenn er dich eigentlich nicht braucht. Er sagt, schön, dass du da bist. Und Advent bedeutet, den bedürftigen Gott in unserer Mitte zu begrüßen und ihn aufzunehmen. Da, wo wir Menschen sind. Und wir sagen zu ihm, schön, dass du da bist, Jesus. Amen.